Deutschlandfunk, Kultur heute.
Toxisch waren einst nur Fliegenpilz und Blausäure, Lösungsmittel und Kohlenmonoxid. Inzwischen können auch zwischenmenschliche Beziehungen, Lebensumstände, Männlichkeit und Arbeitsverhältnisse toxisch sein. Schädlich, zerstörerisch, giftig eben. Toxic heißt der erste abendfüllende Spielfilm der litauischen Regisseurin Saule Bliuvaitė. Über den sprechen wir gleich und bleiben dann einfach im Kinosessel sitzen, um 25 Jahre Go East zu würdigen, das Festival des mittel- und osteuropäischen Films. Außerdem geht es um Theater in Bern und Opern in Amsterdam. All das in Kultur heute mit Maria Elmenreicher Mikrofon.
My name is Maria. I'm 1,77 m. My favorite color is pink and I love dogs.
Maria ist 1,77 Meter, pink ist ihre Lieblingsfarbe und sie hat ein Faible für Hunde. Und wie man deutlich hören kann, Maria ist schüchtern. Doch offenbar will sie gesehen werden, will Model werden. Am meisten aber vielleicht will Maria einfach nur raus aus ihrem derzeitigen Leben bei ihrer Großmutter in einem Industriegebiet im Hinterland Litauens. Maria ist eine der beiden Protagonistinnen in Toxic, einem Spielfilm von Saule Bliuvaitė. Die litauische Regisseurin bekam dafür bei den Filmfestspielen in Locarno im vergangenen August den Goldenen Leoparden. Heute kommt Toxic in die deutschen Kinos. Katja Nikodemus, was ist an Marias Leben oder in Marias Leben so toxisch?
Ja, toxisch ist zunächst mal die Industrielandschaft rund um den Ort und den Schauplatz des Films. Da gibt's nämlich verrostete Riesentanks, also Überbleibsel einer Raffinerie vielleicht. Es gibt ein Elektrizitätswerk, das mal mehr versorgt hat, sieht man, als das Kaff, in dem jetzt diese 13-jährige Maria von ihrer Mutter entsorgt wurde. Sie soll da jetzt eben bei ihrer Oma leben. Sie kennt niemanden dort. Und toxisch ist auch das Verhalten der Mitschülerin gegenüber Maria, denn sie humpelt. Sie hat ein Bein, das ein bisschen kürzer ist und sie wird dafür gemobbt von den Mädchen. Aber sie weiß sich auch schlagfertig und auch schlagkräftig zu wehren. Und vor allem gegen die Rädelsführerin Christina. Und nach der ersten Rauferei beginnt dann eine Freundschaft zwischen den beiden Mädchen. Christina lebt bei ihrem Vater, der sie aus dem Haus schickt, wenn er Sex mit seinen wechselnden Freundinnen haben will. Und da haben eben zwei abgestellte und entsorgte Mädchen einander erkannt. Und die verbünden sich auch ein bisschen gegen die toxische Männlichkeit in der Dorfkneipe. Und Maria und Christina, die gehen dann immer zu einer Modelagentur vor Ort, so ein ziemlich schäbiges Büro. Und da beginnt eben im Blick der Chefin eine andere Toxizität, kann man sagen, nämlich der bewertende und der abmessende Blick auf Körper, die eben Idealmaßen entsprechen sollen, obwohl die eigentlich noch so ein bisschen Babyspeck zum Teil haben.
Und das alles landet in der Bulimie, was ja nicht nur ein Thema ist natürlich in Litauen, sondern ein Phänomen in Industrienationen an sich. Also wie allgemeingültig ist denn eigentlich diese Geschichte von diesen beiden Mädchen, die ihren Selbstwert offensichtlich an ihren Körper koppeln?
Also zunächst mal merkt man diesem Film von Saule Bliuvaitė an, dass diese Regisseurin weiß, wovon sie erzählt. Also sie selbst ist in einem solchen Kaff in Litauen aufgewachsen und die Mädchen tun sich ja da alle erdenklichen Dinge an, um eben als Models aus diesem Dorf oder dieser Kleinstadt rauszukommen. Also Bulimie ist das eine, künstliches Erbrechen, dann exzessives Rauchen, um den Appetit zu unterdrücken. Und Mayas Freundin Christina, die lässt sich sogar Bandwurmeier im Darknet bestellen, um abzunehmen. Also es ist alles sehr konkret an diese beiden Mädchen, an diesen Ort angelagert. Und ja, zur Frage, allgemeingültig wird dieses Bild von Jugend oder werden diese selbstzerstörerischen Körperbilder aber eigentlich erst durch die Ästhetik, denn die Kamera, die tritt immer wieder zurück. Sie erschafft Tableaus in kühlen Farben mit einer enormen Tiefenschärfe. Und wenn Maria und Christina mit dem Fahrrad entlang dieser Öltanks fahren, das ist wirklich ein allgemeines, überschießendes, wunderschönes Bild von Jugend, die was erleben will. Oder auch auf der anderen Seite, wenn die Kamera die halbnackten Mädchen zeigt von oben, die in der Modelagentur Schlange stehen, um vermessen zu werden. Das ist ein universelles Tableau von der, ja, kann man sagen, Entindividualisierung oder Entwertung der Körper. Aber die Ästhetik gibt diesen Mädchen immer wieder Rückhalt. Also sie bleibt wirklich bei ihnen.
Gestern haben wir ja hier in Kultur heute über Triggerwarnungen gesprochen, Triggerwarnungen im Theater, im Kino, in der Literatur. Wie drastisch sind jetzt die Bilder in Toxic? Braucht es womöglich auch da Triggerwarnungen für das Kinopublikum?
Also ich habe die Bilder als teilweise hart empfunden. Ich meine, es ist ja auch eine harte Welt, die da gezeigt wird. aber als drastisch oder jetzt gar nach einer Triggerwarnung rufend habe ich sie überhaupt nicht gesehen. Also okay, es gibt einmal ein Zungenpiercing, das aber auch nicht aus nächster Nähe gezeigt wird. Ich finde, eher schwingt in diesen Bildern oder in dem Film eine leise Trauer mit, etwa wenn diese Mädchen Watte essen, um sich den Magen ohne Kalorien zu füllen. Das ist einfach traurig, das zu sehen. Und da steht eben die litauische Provinz dann wirklich für das, was Mädchen auf der ganzen Welt ihrem Körper antun. Aber ganz wichtig finde ich, Toxic ist trotz allem ein zärtlicher Film und auch ein utopischer Film, weil ganz zärtlich ist eben der Blick auf diese Mädchen, auf ihre Freundschaft, auf Maria und Christina, die eine ganz eigene Art entdecken, zu ihren Beats durch die Straßen zu laufen oder auch, man kann wirklich sagen, das geht hier um 13-Jährige, die irgendwann auch wieder ihre Kindlichkeit entdecken. Und da gibt die Kamera ihnen Spielraum, wenn sie wieder Ball spielen, mit den Jungs sich kabbeln. Also es entsteht eigentlich hier mit Bildern eine Kindheit, die ihnen abhanden gekommen ist. Und das kann nur das Kino.
Katja Nikodemus über Toxic, den Locarno-Gewinnerfilm 2024 von Saule Bluweite. So ein Filmstart in diversen deutschen Programmkinos. Was dem Film Toxic und seinem Team da widerfahren ist, davon träumen viele Filmschaffende aus Osteuropa leider vergeblich. Gefeiert von Jurys, von Kennerinnen und Kennern, doch dann bleibt die sogenannte Kinoauswertung häufig aus. Für den Film aus Mittel- und Osteuropa macht sich seit 25 Jahren das Festival Go East in Wiesbaden stark. Gestern hat die Jubiläumsausgabe begonnen. Nach 8 Jahren ist es die letzte Ausgabe der Go-East-Leiterin Helene Gerritsen. Ich habe sie gefragt, warum, Frau Gerritsen, sind insbesondere osteuropäische Filme nicht so präsent in den deutschen Kinos? An wem oder an was liegt das?
Es ist kompliziert. Die deutsche Kinolandschaft ist sehr voll. Wir haben viele Kinos, wir haben viele Verleiher, wir haben viele Filmstarts und die konkurrieren alle miteinander. Es ist natürlich sehr schade, dass ausgerechnet die Filme aus unseren östlichen Nachbarländern es dann nicht zu uns schaffen. Ich glaube, generell spielen die Festivals immer eine größere Rolle dabei, die komplette Diversität des Kinos auch in Deutschland sichtbar zu machen. Und da sehe ich auch unsere Aufgabe.
Was genau zeichnet denn eigentlich den osteuropäischen Film aus? Oder anders gefragt, darf man von dem osteuropäischen Film überhaupt im Singular sprechen?
Nee, das kann ich natürlich sofort verneinen. Es ist eine sehr diverse Region. Alleine schon der Name unseres Festivals, Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films, ist auch faktisch und geografisch nicht ganz korrekt, weil wir zeigen zum Beispiel auch Filme aus Zentralasien und aus dem Kaukasus, aus dem einfachen Grund, dass diese Länder, das sind die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und das ist eine Region, die immer noch sehr stark in Bewegung ist, die nicht nur durch Faktoren wie der Krieg in der Ukraine momentan beeinflusst wird, aber auch sonst von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren. Das ist spannend. Da gibt es eine Tradition von sehr starken Filmschulen. Es gibt eine Tradition von sehr starker Bildsprache. Und dadurch entstehen sehr schöne und spannende Filme, die manchmal vielleicht nicht glatt genug sind für das deutsche Kino, vielleicht manchmal ein bisschen zu ungehobelt oder zu schwarzhumorig sind. Aber während unserer Festivalwoche merken wir eigentlich, dass die Filme meistens sehr gut beim Publikum ankommen.
Sie haben gerade den russischen Krieg gegen die Ukraine angesprochen. Als Go East ins Leben gerufen wurde 2001, da standen wir an einer ganz anderen politischen Stelle in der europäischen Geschichte. 2001, das waren also die Jahre der Beitrittsverhandlungen zur EU-Osterweiterung. Ist das Festival in diesen 25 Jahren ein ganz anderes geworden?
Nein, das Grundgerüst ist immer noch das Gleiche und auch die Grundaufgabe, eine Brücke bauen zwischen Ost und West. Aber natürlich, die Details haben sich geändert und durch den Krieg haben wir nochmal einen ganz anderen Blick bekommen. Das zeigt sich natürlich auch in der Filmkultur. Aber im Grunde sind wir ein Festival, wo wilde Feste gefeiert werden und gleichzeitig sehr hart und ernsthaft diskutiert wird über Themen, wo es wirklich ans Eingemachte geht.
Ja, so kritisch man die Filmförderung in Deutschland auch sehen kann, wahrscheinlich hören Sie in diesen Tagen von den Filmschaffenden aus Osteuropa in puncto Arbeitsbedingungen und Unterstützung sicher ganz andere Geschichten, oder? Apropos ans Eingemachte.
Ja, ein positives Beispiel ist Polen, wo es in den letzten Jahren politisch natürlich sehr schwierig war, vor allem mit der PiS-Partei und wo auch das Personal des Kulturministeriums komplett ausgetauscht wurde, verschiedene Sender komplette Redaktionen verloren haben. Das wurde zurückgedreht durch die neue Regierung und man merkt sofort, dass das fruchtet. Also für eine aktive gute Filmkultur braucht man schon auch gute politische Voraussetzungen. Und es freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder starke polnische Beiträge im Wettbewerb haben zum Beispiel. Und ich sehe da auch einen direkten Zusammenhang mit der politischen Situation. Und das kann man nicht vergleichen mit Russland zum Beispiel. Es gibt natürlich nach wie vor Filmförderung, die ist aber sehr stark ideologisch geprägt. Viele Filmschaffenden haben natürlich auch das Land verlassen. Und in der Ukraine, da kämpft man ums Überleben. Da müssen wir gar nicht darüber reden. Das ist eine ganz dramatische Situation. Das ist, kommt eigentlich einem Wunder gleich, dass da noch Filme gemacht werden.
Haben Sie womöglich bei der Vielzahl an Filmen, die jetzt auch in Ihrem letzten Jahrgang als künstlerische Leiterin von GoEast, haben Sie so etwas wie einen Film, auf den Sie, ich möchte jetzt gar nicht nach dem Lieblingsfilm fragen, sondern einen Film, auf den Sie womöglich unser Augenmerk besonders richten wollen?
Da gibt es zum Beispiel den Dokumentarfilm Timestamp von Katharina Gornostai. Im Mittelpunkt stehen da Kinder und Jugendlichen, die trotz des Krieges in die Schule gehen und versuchen, positiv zu bleiben. Und das ist wirklich inspirierend und berührend zugleich.
Timestamp, das ist ein Film beim GoEast Festival für mittel- und osteuropäisches Kino. Die diesjährige Ausgabe geht noch bis zum 29. April in Wiesbaden. Es ist die letzte unter der künstlerischen Leitung von Helene Gerritsen. Lawinengefahr, Stromausfall, umgestürzte Bäume, die Folgen der extremen Schnee- und Regenfälle am Osterwochenende im Schweizer Kanton Wallis waren alles andere als feierlich. In gewisser Weise also Ironie des Schicksals, dass wenige Tage später nur im Berner Rathaus der Ernstfall für eine Jahrtausendflut geübt wurde. An diesem Mittwochabend traf nämlich Theater auf Politik auf Publikum. Gemeinsam wurde durchgespielt, wie man sich in der gar nicht so fernen Zukunft in der ach so neutralen Schweiz verhalten würde, wenn ein Jahrtausendhochwasser das kleine Land überschwemmen würde. Anita Westrup berichtet über den Probealarm mit Theatermitteln.
Wer das alte Rathaus in Bern betritt, der schlittert direkt in die Katastrophe. Sirenen, wilde Wassermassen auf meterhohen Leinwänden, Bilder von verzweifelten Menschen auf riesigen Fernsehern. Wir schreiben das Jahr 2037. Die Schweiz versinkt in einer Jahrtausendflut. Sie ist zwar nur ausgedacht, wirkt aber erstaunlich echt.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie es nach Bern geschafft haben, trotz den Unwettern. Ich hoffe, die Reise war nicht zu beschwerlich.
In dieser fiktiven Ausnahmesituation müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. Und zwar ein Stockwerk höher. In dem Parlamentssaal des Berner Stadtrates und der Berner Kantonsregierung.
Sehr geehrter Delegierter des Bundesrates, als Nationalratspräsidentin kommt mir heute die Aufgabe zu, diesen per Los gewählten Bürgerinnenrat zu präsidieren.
Kurz könnte man vergessen, dass hier alles nur gespielt ist. Denn die Zutaten sind so realistisch. Auf der holzverkleideten Regierungsbank hocken echte Experten. Darunter:
Ich bin heute Abend die Vertreterin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. In meinem normalen Leben bin ich Universitätsstudentin an der ETH Zürich und forsche im Bereich Klima- und Umweltschutz.
Ich bin Leiter des Krisenstabs und früher war ich in verschiedenen Funktionen beim Umweltverkehrsdepartement und später beim Verteidigungsdepartement.
Und die rund 200 Zuschauer schlüpfen auch in eine besondere Rolle. Sie sind sogenannte Noträte und dürfen jetzt mitentscheiden. Und das im ehrwürdigen Wohnzimmer der Berner Demokratie und nicht im Theater. Der künstlerische Leiter des Projekts, Dramaturg Eneas Prawdziw, will damit
den Menschen das Gefühl geben, dass sie etwas verändern können in einer Zeit, in der viele Menschen diesen Glauben verloren haben. Und dafür sind Räume, die per se schon für Versammlung, für Demokratie stehen, sehr geeignet.
Das Format ist ein sogenanntes Pre-Enactment, also ein Ereignis, das in der Zukunft spielt, aber schon jetzt theatral auseinandergenommen wird. Dramaturg Eneas Prawdziw nochmal.
Es ist schon erschreckend, wenn man an einem Szenario dran ist, an einem Zukunftsszenario und realisiert, Moment, wir müssten das gar nicht im Jahr 2037 ansiedeln. Wir hatten letztes Wochenende auch eine Notlage im Wallis in der Schweiz, also wenige Tage vor diesem Pre-Enactment. Und das zeigt, wie dringend diese Fragen diskutiert werden müssen und dass Lösungen her müssen.
Zur Debatte bei dem Projekt Jahrtausendflut steht, soll die Schweiz der fiktiven internationalen Hilfsorganisation, den sogenannten Grünhelmen, beitreten? Ja oder nein? Es folgen 2 Stunden Schlagabtausch mit Meinungen aus dem Publikum und von den Experten, teilweise geskriptet, teilweise spontan.
Wenn wir die Flut bewältigen wollen, dann müssen wir den Grünhelmen beitreten. Dann sind wir auf die Unterstützung der Grünhelme angewiesen.
Keine Ahnung, was es kostet. Keine Ahnung, wer befiehlt. Keine Ahnung, was sie tun. Stimmen Sie deshalb nein.
Wir sind in einer todernsten Situation. Jetzt brauche ich internationale Hilfe. Jetzt brauche ich Solidarität von anderen Ländern.
Ich bitte nun meine Assistentin, die Abstimmung zu eröffnen. Stimmen Sie bitte ab.
Und das Votum ist klar. 135 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen.
Die Sitzung ist geschlossen.
Und das Publikum ist begeistert.
So eigentlich eine gute Lektion in Staatskunde.
Ich fand es mega schön, dass Politik so erlebbar, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Krimi und mega spannend. Und ich glaube, Politik ist eben eigentlich mega spannend.
Das Konzept hinter dem Pre-Enactment scheint also aufgegangen zu sein. 3 weitere Aufführungen wird es noch geben. Dass die Katastrophe nach 90 Minuten endet, ist klar. Nur wie ist jedes Mal offen.
Anita Westrup über die Jahrtausendflut im Rathaus Bern, ein fiktives Spiel mit realistischem Hintergrund. Die Oper sei ihr viel zu frauenfeindlich, sagt die auch Opernregisseurin Katie Mitchell. Viel zu frauenfeindlich auf vielen Ebenen. Ausgerechnet Richard Strauss' Monumentalwerk »Die Frau ohne Schatten« hat Katie Mitchell jetzt inszeniert für Amsterdam. Um Mutterschaft, Fruchtbarkeit, um Selbstbestimmung dreht es sich in dieser über 3-stündigen Oper aus dem Jahr 1919, in der es hin und her geht zwischen einem Traumreich und der irdischen Welt. Im Zentrum steht die Kaiserin, die ihrem Mann ein Kind gebären soll, was allerdings nicht klappen will. Soll sie ein Kind aus der Menschenwelt kaufen, das eigene Glück erlangen, um den Preis, andere ins Unglück zu stürzen? Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat Die Frau ohne Schatten am Mittwochabend an der Niederländischen Nationaloper in Amsterdam gesehen. Uwe, wie geht Katie Mitchell jetzt diesen Opernstoff an? Ausdrücklich feministisch, wie es ja durchaus ihre Art ist?
Eigentlich nicht, muss man sagen, interessanterweise, wenn sie schon so eine Vorlage gibt. Und dieses Stück ist in der Tat hochproblematisch, wenn eine Frau eben erst ein ganzer Mensch in Anführungsstrichen ist, wenn sie schwanger geworden ist. Katie Mitchell verlegt die Geschichte mit der Bühnen- und Kostümbildnerin Naomi Dawson in die Gegenwart. Wir sind erst in einem offenbar sehr reichen Haus des Kaisers, wo es auch Putzfrauen gibt und andere. Gestellte und die müssen auch ihr Bett nicht selbst machen. Bei der Färberwelt, den Menschen, wo die Kaiserin das Kind dann kaufen will, da ist es schon viel schäbiger und die Kaiserin verdingt sich ja als Magd und man sieht, die kann gar kein Bett machen. Das soll sie dann in einer Szene dort machen. Da wird das Sozialgefälle schon ziemlich deutlich gezeigt. Zum Schluss sind wir in einer sehr heruntergekommenen Klinik, wo der Kaiser nicht versteinert, sondern ins künstliche Koma versetzt wird. Das nimmt so ein bisschen die märchenhafte Ebene des Stücks, außer dass Kai Kobat persönlich auftritt mit seinen Wölfen, das sind so Misch- und Fabelwesen und die sind dann nicht besonders skrupellos. Da werden schon mal Putzfrauen erschossen oder auch die 3 behinderten Brüder des Färbers Barak ganz zum Schluss. Das einzig vielleicht Feministische daran ist, an ihrer Sichtweise, dass die Frauen sich dann aus diesen Beziehungen, die zum Jubelfinale erstmal zu funktionieren scheinen, verabschieden.
Katie Mitchell nutzt ja häufig so eine ganz eigene Live-Cinema-Technik. Dabei wird das Bühnengeschehen gefilmt und auf einer Leinwand gezeigt. Kommt diese Methode bei Strauss' Frau ohne Schatten auch wieder zum Einsatz?
Das macht sie interessanterweise überhaupt nicht und das hat einen spannenden Effekt, denn dann wird man nicht mehr abgelenkt von ihrer wirklich perfektionierten Kamera- und Videotechnik und sieht, eigentlich stehen die doch relativ konventionell da und manchmal ist es auch sehr unfreiwillig komisch. Es gibt bei diesen ganzen Befruchtungs- und Begattungsversuchen eine Szene, wo die Erscheinung des Jünglings die Färberin Atergo begatten soll. Und das ist der lustigste Beischlaf, den ich je gesehen habe. Das Publikum amüsiert sich auch sehr, ist aber nicht so gemeint.
Dirigiert hat Marc Albrecht. Das ist ein ausgewiesener Spezialist für die Spätromantik, mit der wir es ja hier zu tun haben. Also der richtige Mann im Orchestergraben.
Unbedingt. Marc Albrecht ist ein unglaublich uneitler Dirigent, der aber dieses Stück sehr liebt und so fein, so transparent und gleichzeitig opulent und klangfarbenreich wie hier mit dem Nederlands Philharmonisch Orchest habe ich diese Partitur noch nie gehört und das gelingt ihm in der wirklich nicht idealen Akustik der Amsterdamer Oper ganz, ganz großartig. Für mich der beste derzeit aktive Dirigent in diesem Repertoire und wir hören den Kaiser A.J. Glückert, den Tenor, ganz am Anfang der Oper in einem Ausschnitt.
Es ist um sie.
Da hört man auch, wie viel Spaß das Orchester daran hat, für Marc Albrecht zu spielen. Ansonsten wird leider nicht besonders gut gesungen. Die drei Frauen, Daniela Köhler, Kaiserin, Michaela Schuster als Amme und Ausrine Stundite als Färberin. Das ist wirklich keine Freude, denen zuzuhören. Auch die Männer, ja, sind okay. Da hätte man Marc Albrecht wirklich mehr Glück gewünscht in der Besetzung durch die niederländische Nationaloper.
Deutliche Worte, würde ich sagen. Also musikalisch zum Teil gut. Und was die Inszenierung angeht, nicht ganz begeistert, Uwe Friedrich. Eine Schulnote wollen wir nicht vergeben, oder?
Die Schulnote ist 1+ mit Sternchen und Summa cum laude und allem, was man zu vergeben hat für Marc Albrecht und das Orchester. Und der Rest stört nicht besonders.
Okay. Katie Mitchell hat in Amsterdam Richard Strauss Die Frau ohne Schatten inszeniert. Dirigiert hat Marc Albrecht und darüber berichtet Uwe Friedrich. Ja, und jetzt ist es Zeit für die Kulturmeldungen. Der Schriftstellerverband PEN Berlin sammelt für Journalistinnen und Journalisten in der Türkei. Mehr dazu von Anja Reinhardt.
In der Türkei protestieren die Menschen immer noch gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters am 19. März. Nur bekommen das nicht alle mit, denn die regierungsnahen Medien berichten darüber nicht, im Gegensatz zu den Unabhängigen, die allerdings immer stärker unter Druck stehen. Kritische Journalistinnen und Journalisten riskieren, verfolgt und verhaftet zu werden. Der Schriftstellerverband PEN Berlin hat nun zusammen mit anderen, unter anderem dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem Deutschen Journalistenverband und Reporter ohne Grenzen eine Spendenaktion gestartet, um die unabhängige Presse finanziell zu unterstützen und damit auch die Presse- und Meinungsfreiheit und die Demokratie. Die kleine Kommune Maashorst in den Niederlanden hat sich bei der Frage, ist das Kunst oder kann das weg, fürs Wegwerfen entschieden. Leider, denn so wurde auch ein Druck des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol entsorgt, der Königin Beatrix zeigt und rund 15.000 Euro wert ist. Die insgesamt 46 Bilder, die bei den Renovierungsarbeiten im Rathaus offenbar unsachgemäß im Keller gelagert wurden, sind dort durch Feuchtigkeit und Staub beschädigt worden und wurden dann, ahnungslos vermutlich, entsorgt. Der Schaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Der Bürgermeister sagte in einem Interview dazu zerknirscht, so geht man nicht mit wertvollen Dingen um. Den meisten Österreichern und auch Deutschen war Johanna Matz aus Filmen wie Der Kongress tanzt oder Im weißen Rössel bekannt. Harmlose Nachkriegsproduktionen, in denen es bieder und brav zugeht. Auch der Film Man müsste noch mal 20 sein gehört dazu, in dem Matz an der Seite von Karl-Heinz Böhm eine junge Sekretärin spielt. Sie beschrieb ihren Charakter im Film damals so.
Es ist ein Waisenkind eigentlich und daher ein sehr einzelgängerisches Mädchen, wird also eingestellt in einem Süßwarenkonzern, stellt sich da vor und bekommt diese Stellung zu ihrer Freude.
Ja, klingt nach Nachkriegsfilm. Johanna Matz hatte diese Rollen allerdings irgendwann satt und spielte dann vor allem Theater und wurde 1967 zur Kammerschauspielerin ernannt, ein Titel, der in Österreich vom Bundespräsidenten für herausragende Schauspielkunst vergeben wird. Wie das Wiener Burgtheater, an dem Johanna Matz fast 400 Mal auf der Bühne stand, heute bekannt gab, ist die Schauspielerin am Ostermontag im Alter von 92 Jahren gestorben. Und zum Schluss noch ein Preisregen. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Mirjam Wenzel wurde heute mit dem Hessischen Kulturpreis geehrt. Sie habe das Museum zu einem führenden Zentrum für die Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte entwickelt, zu Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Und der Schriftsteller Daniel Kehlmann und der polnische Autor Jacek Denel werden mit dem diesjährigen Samuel Bogumil-Linde-Preis ausgezeichnet.
Soweit die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Um Reaktionen auf Donald Trumps Vorschlag eines Ukraine-Deals geht es gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.